Schönen guten Morgen im verregneten Chemnitz. Ich hoffe, jeder ist schon ein bisschen wach. Mein Name ist Stefan Seitz von Heinlein Support. Wir machen Linux Consulting und für heute habe ich mir das Thema vorgenommen, Apache Cloud Stack. Apache Cloud Stack hat mittlerweile auch ein ziemlich schönes Logo bekommen. So sieht ein Admin aus, der damit administriert. Okay, erstmal zu unserer Person. Zu uns als Firma, wer wir sind. Wir machen seit 20 Jahren Linux-Server mit einem starken Fokus auf E-Mails, Virtualisierungsinfrastrukturen, Storage-Infrastrukturen und Orchestrierung sind natürlich auch ein großes Thema. Wir konsultieren IT-Mitarbeiter in Firmen vor Ort oder remote 24/7. Wir haben einen eigenen ISP und dadurch sehen wir halt ziemlich viele komplexe Infrastrukturen in allen möglichen Ausprägungen, was uns immer ein wunderbares Feld zum Lernen gibt. Okay, aber ihr seid nicht hier, um das zu hören, sondern Cloud Stack. Ich habe mal eine einfache Grafik im Netz gefunden, was Cloud Stack ist. Erstmal ein paar Worte dazu im Vorfeld. Es ist eine Orchestrierungsplattform, mit der ich größere Deployments vornehmen kann, komplettes Infrastructure as a Service anbieten kann. Es kommen ein paar Buzzwords in dem ganzen Vortrag, kann man Bingo mitspielen. Es unterscheidet sich im Wesentlichen von den Admin-Tools, die man üblicherweise hat. Wenn ich an Orchestrierung denke als Admin, denke ich als erstes an Puppet, ich denke an SaltStack. Wenn ich an Virtualisierung denke, denken die meisten Leute Linux, KVM, Natural Fit, das passt. Wenn ich an Management denke, dann wird es schon ein bisschen eng. Wir bewegen uns hier auf einer Plattform, auf einer Ebene, die auch versucht, Business Use Cases abzudecken, die nicht nur den Admin auf der Konsole glücklich macht und Scripting mit Python erlaubt, sondern die tatsächlich auch Accounting mit anbietet oder Billing Interfaces, damit Abrechnungsmodelle möglich sind. Das heißt Cloud Stack und wir hatten es vor ein paar Tagen schon verglichen, CloudStack und OpenStack unterscheiden sich, wenn man es auf den Punkt bringen kann, dahingehend, CloudStack kann man tatsächlich eher als Produkt verorten, OpenStack als Baukasten, als Framework, um sich Dinge zusammenzubauen. Einige Teile davon sind jetzt vielleicht nicht für den Konsolenguru interessant. Dennoch ist es eine Plattform, die wirklich gut funktioniert. Sie ist komplett unter der GPL. Mittlerweile, zur Historie ganz kurz, cloud.com gab es vor einigen Jahren. Die hatten versucht, ein Cloud-Hosting aufzuziehen und hatten CloudStack selbst gebaut. Danach hat Citrix diese Firma gekauft, auch CloudStack dazugenommen ins eigene Produktportfolio. Es ist einige Jahre als Citrix-Projekt gelaufen. Citrix hat das Ganze an die Apache Foundation übergeben. Komplett, ist maßgeblich aber immer noch mit einer großen Developer-Gruppe dabei, es ist aber vollständig Open Source. Und obwohl Citrix da eine treibende Kraft ist, unterstützt diverseste Virtualisierungsinfrastrukturen. Es sieht sich als Orchestrierung. Die einzelnen Komponenten davon sind auf diesem Schaubild mehr oder weniger genau aufgegliedert. Ich habe ein User-Interface. Dieses User-Interface ist eine Java-Applikation, die auf einem Management-Node läuft, die ist tatsächlich Multitenant-fähig. Der Login ist für den Admin, der die Cloud managt oder die Infrastructure managt, genauso gut und nutzbar wie für Endbenutzer. Was hier dazwischen noch fehlt, sind Tenants. Endbenutzer, ich verkaufe oder ich biete hier Infrastruktur an. Jede Infrastruktur ist einem Kunden zugeordnet. Das heißt, ich habe mehr als nur V-Hosts, ich habe mehr als nur Storage-Systeme, ich habe komplette Infrastrukturen mit virtuellen Switchen und dem Ganzen dabei. Das heißt, ich habe hier nicht nur den Administrator oder das Administratorenteam, das den Betrieb der Plattform übernimmt, sondern ich meine hiermit auch die Administratoren, die den Betrieb sicherstellen der darauf laufenden virtuellen Infrastruktur. Also die Abstraktion zwischen Hardware und der Infrastruktur ist sehr hoch. Was ich habe, Ich habe eine Developer-API dabei, mit der eine S3 und eine EC2-Schnittstelle einfach mit enthalten ist. Kann man andocken, wobei sich dann die Frage stellt, wenn ich eine Private Cloud betreiben möchte, will ich dann unbedingt auch S3 an Amazon binden oder EC2 von Amazon verwenden. Es ist möglich, aber fragwürdig unter Umständen. Ich habe eine ganze Menge Dinge, Assets mit dabei, die mir CloudStack out of the box mehr oder weniger anbietet. Ich habe funktionierende Backup-Strategien integriert. Ich habe VPN-Concentrators für die einzelnen Infrastructures der Tenants dabei. Ich habe eine HA-Möglichkeit, je nach Setup, kommen wir gleich dazu. Und ich habe ein Monitoring. Monitoring müssen wir differenzieren, da komme ich später zu. Was klar wird, ich habe in dieser Virtualisierungsschicht, die ich ganz unten sehe, auch Storage und Netzwerk mit dabei stehen. Network, Storage und Servers. Das heißt, ich habe Virtual Block Devices, logisch, kennt mittlerweile jeder. Ich habe Virtual Netz. Open vSwitch ist da auch eine maßgebliche Komponente in dem Ganzen, auch kaskadiert. Das Network Management nimmt einen großen Teil ein, den ich gleich durchgehen werde. Image Library, ja, die benötige ich natürlich. Ich habe einen Application Catalog, ich habe Templates und ich habe einen Image Store. Das ist einfach dem geschuldet, dass es Cloud-Plattform ist. Wenn ich ein Cloud-Stack ausrollen möchte, muss ich mir vorher den Use Case beim Kunden anschauen. Ich muss mir anschauen, was wirklich dort gefragt wird, was gewünscht wird. Dabei brauche ich ein bisschen Grundverständnis für die Struktur, für die teilweise harte oder klare Struktur, die CloudStack vorgibt. Es bewegt sich anders als wie OpenStack in klaren Paradigmen. Und diese Paradigmen sind in Bereiche gefasst. Ich habe Nodes als kleinste Komponente. Ich fange gerade mal von unten an. Nodes als kleinste Komponente sind entweder Bare-Metal-Nodes oder Virtualisierungssysteme. Das können verschiedene sein. Ich kann da Xen, KVM. Ich kann tatsächlich mit LXC-Containern arbeiten, wenn ich das möchte. Es unterstützt aber genauso gut auch das Management von VMware ESX-Nodes. Komme ich gleich zu. Nodes als Compute-Nodes sind die kleinste Komponente in dem Ganzen. Sinnvollerweise habe ich davon zwei, damit ich überhaupt HA-Features anbieten kann. Zwei Nodes und ein primäres Storage definieren ein Cluster. Das nennt sich dann in dieser Nomenklatur Cluster. Ein Cluster ist eine funktionierende Virtualisierungskomponente da drin, mit der ich eigentlich schon arbeiten kann. Fast. Mehrere Cluster und ein Secondary Storage definieren einen Pod. Ein Pod ist die kleinste logische Einheit. Das ist jetzt nicht unbedingt eine physikalische Trennung, das ist eine logische Trennung. Mehrere Pods kann ich in Zonen packen. Availability Zones. Availability Zones sind ausschließlich eine abstrakte Geschichte. Availability Zones definieren mir tatsächlich eine Verfügbarkeit in Kombination mit zum Beispiel Rechenzentrumsanbietern, die mir Brandabschnitte und Verfügbarkeit von Brandabschnitten, von Strom, von IP garantieren. Damit kann ich eine Verfügbarkeit weitergeben und garantieren. Habe ich mehrere Zonen davon, nennt sich das in diesem Wording Availability Zones. Damit ist CloudStack noch nicht am Ende. Ich kann über mehrere Availability Zones tatsächlich Regions ziehen oder Regionen. Regionen können wirklich Regionen sein. Ich kann komplette Data Center Virtualization betreiben über verschiedene Rechenzentren, wenn man genügend Geld hat. Das ist eine Komponente, die ist wirklich notwendig, um eine Konzeption mit CloudStack zu machen. Das muss man verstehen. Und man sollte ein gesundes Grundverständnis für komplexere Netzwerksetups haben. Das ist eine große Geschichte dabei. Netzwerk ist die komplexeste und umfangreichste Geschichte in dem Ganzen. Hier habe ich die Architektur nochmal aus dem Dashboard rausgenommen. So ähnlich sieht das Dashboard aus. Also in echt nicht ganz so blurry. Ich habe hier den Aufbau. Habe ich einen Pointer hier? Ich habe den Aufbau als Zone mit Secondary Storage und den Pods, die Pods mit Cluster, die Cluster mit den Hosts ist es hier benannt, die Nodes habe ich sie bezeichnet, und den Primary Storage. Das ist eine Struktur, die ist vorgegeben, da kann ich nicht dran rütteln. Wenn ich da strukturelle Änderungen mache, dann bin ich auf mich allein gestellt und bewege mich weit abseits. Das sollte ich dann CloudStack auch nicht unbedingt als Experimentierfeld verwenden, sondern eher zu OpenStack oder OpenNebula oder ähnlichen Plattformen wechseln, wenn ich die volle Freiheit haben will als Admin. Diese Plattform, ich muss es nochmal sagen, stellt nicht die volle Freiheit dar, sondern sie bietet extrem viel Mehrwert, um schnell und rapide große Infrastrukturen aufzusetzen. Und dafür muss man ein paar Kröten schlucken. Weiter für die Planung. Ich muss auswählen, ist eine Notwendigkeit, welche Virtualisierungsumgebung ich nehmen möchte. Und ich muss auswählen, ob eine Virtualisierung in allen Bereichen sinnvoll ist. Es ist ein Management- und Deployment-Werkzeug, das sehr wohl auch mit Bare Metal klarkommt. Ich kann absolut Pixie und TFTP mit dazu nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür braucht man dann halt mehr Hardware, die unter Umständen dann auch mehr leisten kann. Muss man im Detail abwägen, wo die Maßgaben sind. Und ich muss natürlich die einzelnen Virtualisierungsumgebungen, so ich sie einsetze, auf ihre Möglichkeiten abklopfen. Was hier dasteht. Ich muss es im Einzelfall prüfen. Ein paar Beispiele, was nicht funktioniert, was sehr augenscheinlich ist. Ich kann auf Bare Metal mit Direct Attached Storage, wenn ich es direkt einsetze, nichts dazwischen packe, natürlich keine Snapshots damit nehmen. Geht nicht. Ich kann natürlich LVM, CLVM und so weiter draufpacken, aber dann habe ich es nicht mehr wirklich als Block Storage da. Ich kann, wenn ich möchte, RADOS, also RDB-Devices, nicht auf VMware verwenden. Geht nicht. Gibt es keine Unterstützung für. Es gibt noch eine lustige Eigenheit von KVM. Also mag mich jemand belehren, meine letzten Impressionen von KVM waren die, dass ich Memory Ballooning nicht außerhalb der Startparameter betreiben kann. Ich kann die Speichergrenzen nur in dem Rahmen vergeben, wie ich KVM-Prozesse gestartet habe. Das kann unter Umständen eine große Hürde sein, wenn man einen Kunden in ein anderes Modell packt, wo dort unter Umständen mehr Geld abgerechnet wird, aber dafür auch deutlich mehr RAM angeboten wird. Als Beispiel, ich starte eine KVM-Maschine mit einer Memory-Möglichkeit zwischen 1 GB und 4 GB RAM. Der Kunde möchte aber jetzt seine laufende Applikation auf 16 GB RAM haben. Kann ich bei KVM vergessen, ich muss die Maschine neu starten und neue Startparameter mit libvirt oder mit KVM-Settings reinpacken. Muss man im Hinterkopf haben, solche Probleme, die auftreten können. Und Migrationen zwischen verschiedenen Virtualisierungsschichten sind nicht möglich. Sollte aufmerksam machen, dieser Punkt, weil ich kann verschiedene und unterschiedliche Virtualisierungsumgebungen einsetzen. Wir hatten vorhin die Aufteilung gesehen in Cluster und Pods. Ich kann pro Cluster eine eigene Virtualisierungsschicht einsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann einen Cluster auf KVM laufen lassen, einen anderen Cluster kann ich auf Xen laufen lassen oder ich kann mich da ausprägen. Innerhalb eines Clusters kann ich nicht unterschiedliche Virtualisierer einsetzen. Innerhalb eines Pods sehr wohl. Migration ist über die Clustergrenze hinweg dann, wie ich es hier geschrieben habe, nur offline möglich. Einfach aus dem Grund, weil auch die OVA-Plattformen noch nicht vollständig in Live-Migration standardisiert sind. Was ich hier erwähne, wie geht das? Wie kann ich überhaupt zwischen unterschiedlichen Virtualisierern wechseln? CloudStack bietet eine sehr hohe Abstraktion und hohe Anzahl von Paradigmen. Ich habe einfach eine klare Abstraktion, wie Block Storage aussieht. Selbst wenn ich viel mehr Möglichkeiten mit einzelnen Virtualisierern hätte, bewege ich mich immer auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Block Devices, der wesentliche Punkt, der für die Migration notwendig sind, Virtual Block Devices, sind definiert. OVA-Files hat wahrscheinlich jeder schon gesehen. Sind dem Namen geschuldet, Open Virtualization Alliance ist ein Collaboration Project aus der Linux Foundation. Lohnt auf jeden Fall einen Blick, wenn man sich Virtualisierung generell ein bisschen tiefer anschauen will. Die Jungs planen sehr viel Standardisierung. sehr sinnvoll. Also es geht, man kann es vergleichen mit Linux Standard Base für Virtualisierung. Das machen die OVA-Jungs. Ich muss, wenn ich plane, und das muss ich am Anfang, mein Netzwerkmodell wählen. Und um das zu können, auf das Netzwerkmodell gehe ich gleich ein im Detail, muss ich vorher überlegen und anschauen, welche Form von Hardware muss ich einsetzen und kann ich einsetzen. Es ist zwingend notwendig, WLAN-fähige Hardware einzusetzen. Es geht nicht ohne. Also nicht mal Testcases sind sinnvoll umzusetzen, wenn meine Hardware, die ich dabei habe, keine WLANs unterstützt. Man muss sich nochmal überlegen, ich abstrahiere eine Infrastruktur. Eine Infrastruktur beinhaltet selbst Hardware-Komponenten virtuell. Virtuelle Netzwerke. Damit das überhaupt technisch laufen kann, muss ich die Abstraktion technisch betreiben und ich muss WLANs dafür einsetzen. Punkt. Ist so. Es sind verschiedene Netzwerkbereiche definiert, die ich gleich im Detail dann noch erwähne. Das sind die Management-Netzwerke, das sind private Netze, das sind öffentliche Netze. Und wie gesagt, alles basiert netzwerktechnisch auf WLAN-Tags. Und ich will nicht Switche von manchen Herstellern haben, bei denen ich Lizenzpakete mit einem Dutzend von WLANs auflizenzieren kann. Ich will 4K WLANs haben, sonst brauche ich damit nicht anfangen und nicht für jeden Switch ein 10er-Paket immer dazu kaufen. Das ist nicht sinnvoll. Die VRP ist sinnvoll. Virtual WLAN Registration ist einfach notwendig oder WLAN Registration, damit ich ein vernünftiges Deployment betreiben kann. Ich kann, wenn ich wirklich möchte, die WLANs tagged und untagged in den Switchports einzeln händisch konfigurieren. Das kann ich machen. Wesentlich leichter tue ich mir, wenn ich den Management-Node des Switches konfigurieren lasse. Oder den kleinen Weg zu gehen, den Management-Node, die einzelnen Komponenten, die auf den Worker, auf den Nodes laufen, im Gegenzug die Switchports registrieren zu lassen. Wenn wir bei Hardware sind, aktuell 2014, 10 Gig ist eigentlich im Rechenzentrumseinsatz mittlerweile State of the Art, ist üblich, treibt natürlich auch deutlich die Kosten in die Höhe. Ist nicht zwangsläufig notwendig. Wir können uns im Netzwerk, in der Grundstruktur ziemlich weit ausbreiten und dem, was man im Linux alles so tun kann. Ich kann bonden, das ist überhaupt kein Ding, sinnvollerweise 802.3 AD, das heißt, ich möchte, dass mein Switch da automatisch das Bonding miterkennt. Bonding ist für den Einsatzzweck sogar ziemlich sinnvoll, weil der Traffic, den ich über die Devices schicke, sehr divergent ist. Also ich habe wahnsinnig gemischten Traffic. Ich kann, wenn ich, oder anders nochmal angefangen, Bonding ist, glaube ich, allen im Begriff, wenn ich ein IP oder TCP-Stream über Bonding-Device mit mehreren Interfaces schicke, habe ich einen Pfad. Schicke ich einen Stream, bekomme ich aus 4 Gigabit-Interfaces keinen 4 Gigabit-Stream. Ich bekomme einen 4 Gigabit-Stream und drei leere. Das heißt, das ist für die Art von Traffic, wo ich wenige dezidierte Pfade habe, sehr sinnfrei im Bonding einzusetzen. Absolut sinnvoll ist es dagegen, wenn mein Traffic bunt gemischt ist. Und je abstrakter meine Infrastruktur ist, desto gemischter ist mein Traffic unten drunter. Das funktioniert sehr gut. Ich muss mir auch überlegen, ob ich möglicherweise eine Aufteilung in verschiedene physikalische Netzwerkkreise vornehmen will. Es ist tatsächlich ein bisschen seltsam, was ich hier hingeschrieben habe. Also es klingt erstmal seltsam. Wenn ich kleine Infrastrukturen habe, habe ich hier geschrieben, ist eine Trennung sinnvoll. In größeren Infrastrukturen nicht, ist dem geschuldet, in größeren Infrastrukturen habe ich üblicherweise komplette Switch-Appliances von Cisco, von Juniper, die wesentlich einfacher zu managen sind, die haben selbst schon eine Abstraktion drin, als wenn ich mit einzelnen Switchen, die zwar dann unter Umständen auch managed sind, meine physikalische Struktur aufbaue. Ich muss mich selbst dann auf mehreren Wegen um Failover kümmern, ich muss mich selbst um Load Balancing kümmern, ich muss mich mit mehreren Switch-Kreisen um Physik und Hardware kümmern, weil ich natürlich die Ports physikalisch stecken muss. Habe ich größere Infrastrukturen, habe ich entweder 10 Gig oder ich habe 4, 8, 1 Gigabit Ports aus den Nodes an die Switche oder an die Switch Appliances dann angekoppelt. Und kann darauf natürlich, alles ist WLAN, ich wiederhole es nochmal, mich sehr frei bewegen. Das war jetzt ein bisschen Hardware. Die logische Struktur vom Netzwerk geht eigentlich im Grundsetup auf 4 Bereiche. Ich habe Management für meine Hardware und da kann ich mich meistens nicht sehr weit wegbewegen. Ich habe einen dezidierten IPMI-Port, ich habe Switch-Management über dezidierte Ports. Ich habe unter Umständen Storage-Komponenten, die zu managen sind. Auch die haben in der Regel dezidierte Switch-Ports. Dieses Management-Netzwerk ist gegeben, da kann ich nicht groß dran rütteln meistens. Ich habe eine andere Form von Management, die für mein Deployment sinnvoll ist oder notwendig ist. Dieses Management berührt nur mich und mein Admin-Team. Andere Kunden sind davon nicht berührt. Das Management wäre zum Beispiel auch für Pixie verantwortlich oder TFTP, wenn ich tatsächlich Maschinen, in der Regel mache ich das dann mit Hardware-Nodes, ausrollen möchte, deployen möchte. Dann muss ich eine Konnektivität für ein Management-Netzwerk herstellen, das das möglich macht. Ich habe private Netze, die können RFC 1918 sein, also diese nicht-rootbaren IP-Adressen oder IPv4-Adressen. Es können tatsächlich Link-Local-Adressen für IPv6 sein. Es können auch Public-IPs sein, Public-Ranges. Als private Netze ist damit gemeint, der Traffic aus diesen Bereichen verlässt einfach nicht das Rechenzentrum oder, um konkret zu sein, den Pod. Öffentliche Netze, natürlich brauche ich, sonst brauche ich keine Cloud anbieten, wenn die niemand konnektieren kann. Die sind sowohl für mich einmal wichtig, aber da brauche ich nur einen ganz kleinen Teilbereich. Für meine Tenants, die da drauf laufen, sind sie wichtig. Und natürlich die Endbenutzer wollen am Ende auf irgendeinen Service, auf irgendeine Software konnektieren können. Wo die IPs terminieren, ist dabei sehr frei in Plänen oder auch in Individualkonfigurationen konfigurierbar. Auch da kann ich mich vollständig ausprägen. Muss das alles so kompliziert sein? Ja, leider. Die grundlegende Struktur ist einfach gegeben. Ich kann es dummerweise nicht oft genug sagen. Es sind häufig Admins, die ja mit dem Blick auf die Möglichkeiten, die im Detail unter der Motorhaube zu sehen sind, sich unter Umständen andere Vorstellungen von High Availability oder von Storage-Systemen machen. Da muss ich mich, wenn ich CloudStack einsetze, wirklich ein Stück weit von weg bewegen. Ich muss die Paradigmen halten. Ja, wir sind nicht bei OpenStack, da kann ich das. Es muss auch komplex sein, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe Software-Defined Networks und jeder Tenant hat ein oder mehrere Software-Defined Networks. Die muss ich irgendwo abstrahiert bekommen. Das geht nicht anders. Die sehen nicht meine Hardware, die sehen ihre Infrastruktur und brauchen eine Interconnect zwischen ihren Maschinen. Ich habe durchaus einen Benefit dadurch. Ich kann in verschiedenen Ebenen tatsächlich ein Traffic Accounting betreiben. Also das muss ich nicht mal aktiv einschalten. Das ist tatsächlich, wenn ich mir einfach nur das Grundsetup ohne weitere Konfigurationen anschaue, habe ich ein Accounting pro Tenant dabei. Ich habe Virtual Switches oder Virtual Router, je nachdem, Netzwerkmodell zeige ich gleich noch. Und ich habe auch im Grundsetup, kann ich natürlich wegkonfigurieren, auch einen VPN-Concentrator für jeden Tenant schon dabei. Das heißt, wenn ich mich ausschließlich auf den Standardkomponenten bewege, dann bekomme ich ziemlich viel dazugepackt. Funktioniert im Regelfall so, dass neben einer VM, die ein Kunde bekommt oder die ein Tenant einem Kunden einrichtet, nicht nur diese VM läuft, sondern daneben gibt es noch eine System-VM. Das System setzt auf System-VMs. System-VMs können auch Router sein. System-VMs können Virtual Switches sein, System VMs können VPN Concentrator sein oder Kombis daraus. Das heißt, wenn ich eine VM starte, bekomme ich ja, eine System VM mit dazu. Und es muss aus noch einem Grund leider etwas komplizierter sein, dadurch, dass ich so hohe Abstraktion zwischen Hardware und den Software-Netzwerken habe, kann ich natürlich HA abbilden, ohne dass, dass irgendein Impact auf den Software-Netzwerken stattfindet. Saubere Planung vorausgesetzt. Netzwerkmodell ist im Grundsetup von CloudStack erstmal zu wählen. Ich brauche, wenn ich mit CloudStack beginne, am Anfang erstmal einen groben Blick auf die Hardware, die mir zur Verfügung steht und auf die Zielsetzung, die ich damit erreichen möchte. Habe ich eine Firma, wo ich keine Tenant-Trennung brauche, wo ich mich tatsächlich in Arbeitsgruppen bewege, wo eine Sicherheitsabschottung zwischen den Komponenten nicht der wesentliche Faktor der Planung ist? Oder habe ich tatsächlich vor, den Betrieb von einem Hosting-Provider aufzunehmen, wo es natürlich essentiell ist, eine exakte Trennung zwischen den einzelnen Bereichen zu erhalten, damit ja, Daten einfach nicht cross zwischen einzelnen Benutzern laufen können, zwischen eigenen Hosts laufen können. Das ist die erste Frage davon, ist sehr klein, wenn ich einen CloudStack installiere. Da fragt er mich, möchtest du ein erweitertes Netzwerk-Setup oder möchtest du ein einfaches Netzwerk-Setup? Um die Frage zu beantworten, ist es schon wichtig, vorher mal About Physical Networks im Handbuch gelesen zu haben. Da steht das, was ich gerade alles gesagt habe, nochmal ja, mit vielen bunten Bildern. Grundsätzlich kann man sagen, das einfache Netzwerk tendiert in Richtung Layer 2 Bridging, das komplexe Netzwerk geht in Richtung Layer 3 Routing. Geht in Richtung. Das ist nicht alleine. Die Modelle sind etwas ausgeprägter, das geht tatsächlich bis in Layer 7 hoch. Nach der Grundinstallation kann ich das Ganze wachsen lassen. Also was ich hier mit Grundinstallation meine, ich habe ein Dashboard, ich habe Agents drauf. Danach kann ich weitere Modelle wählen. Mein Grundsetup ist davon nicht beeinflusst. Ich kann mein eigenes Netz tatsächlich als eigenen Kunden sehen. Das erste Netz, das mir die Möglichkeit des Interconnects bietet, ist schon ein Kundennetz. Ich kann von dort aus deutlich weitergehen. Und nochmal erwähnt, ich sollte tatsächlich ein bisschen in den Handbüchern von CloudStack wälzen. Die sind ausführlich auf cloudstack.org oder mittlerweile ist cloudstack.org aufgeführt. Sehr sinnvoll. Einfach um die Angst zu nehmen, hier nochmal ein einfaches Modell. Das würde schon im Minimal-Setup als kleines Netzwerk funktionieren. Was ich hier sehe, ein Virtual Router. Was auch möglich ist, und ich versuche jetzt mal tatsächlich hier ein Bild zu malen, was auch möglich ist und was häufig üblich ist, wenn ich hier einen Host habe mit einer VM und einer gerade erwähnten System-VM, habe ich unter Umständen tatsächlich so eine Konnektivität. Und hier unter Umständen Open vSwitch und hier drin auch ein Open vSwitch. Das ist Teilbereich des Kunden, das ist sein Switch oder Router, je nachdem. Das ist mein Switch, hier dieser Open vSwitch, da ist der Unterschied. Die Konnektivität der VM ist das ist Standard-Setup, tatsächlich über diese System-VM sichergestellt. Das ist hier mit dem Blick auf Virtual Router gemeint. Neben Netzwerk habe ich natürlich noch das Problem, ich muss irgendeine Form von Storage anbieten. Auch das ist in Paradigmen klar gegliedert. Ein primäres Storage ist das Storage, an dem ich, auf dem ich die einzelnen OVA-Dateien im technischen Sinn betreibe, auf dem ich die Virtual Block Devices der VMs habe. Ein primäres Storage kann oder muss erstmal sehr nah am Cluster sein. Es kann alles Mögliche sein. Es kann die große NetApp in der Ecke sein, die über Fiber Channel an die Hosts angebunden ist. Es kann Direct Attached eine Disk auf dem Host selber sein. Es kann natürlich dann auch ein DRBD sein mit einem Cluster-File-System obendrauf. Es kann ein Ceph sein. Ceph ist da gerade sehr sexy. Ich brauche dann halt mehr Hardware. Ich kann alles nehmen, was meine gewählte Virtualisierungsinfrastruktur verwendet oder verwenden kann, was unterstützt wird. CloudStack als limitierender Faktor ist im Storage-Bereich nicht gegeben. Dort ist tatsächlich die Virtualisierungsumgebung, die ich wähle, der limitierende Faktor. CloudStack unterstützt mehr Möglichkeiten der Primary Storage-Anbindung als die einzelnen Komponenten, die einzelnen Virtualisierungsmöglichkeiten oder einzelnen Virtualisierungstechnologien, einfach weil es die Summe aller Unterstützten anbietet. Ich habe neben dem Primary Storage, neben dem primären Storage, das hier am Cluster ist, also Cluster, Node plus Primary Storage, habe ich noch ein Secondary Storage. Ich habe da auch unterschiedliche Schaubilder für ihn, das üblicherweise am Pod verortet ist. Ich kann es auch in der Availability Zone reinpacken. Es ist eine Stufe höher. Secondary Storage ist verantwortlich oder ist bereitgestellt, nicht nur für eine Cluster-Komponente oder für einen Cluster, sondern für mehrere Cluster. Wenn wir an die Migrationsmöglichkeiten von zwischen verschiedenen Clustern denken, wird es eigentlich schon klar, das muss über das Secondary Storage gehen. Das ist die gemeinsame verbindende Komponente der Cluster in einem Pod oder auch in einer Availability Zone. Das Secondary Storage ist ein Image Store. Da habe ich Installationsmedien drauf. Ich habe natürlich in größeren Deployments nicht vor, jedes Ubuntu oder jedes SUSE direkt händisch da über ein Installationsmedium zu installieren. Ich habe auch einen Template Store dort. Ich kann aus jeder VM ein Template erzeugen, dieses Template leicht personalisieren und es weiter zur Verfügung stellen. Die neueren Versionen von CloudStack haben tatsächlich so einen kleinen Marketplace mit eingebaut, wo Admins untereinander sich ihre Lieblingstemplates tauschen können und ranken können. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber es ist möglich. Es stellt eine Form von Off-Cluster-Backup zur Verfügung. Off-Site ist es in dem Fall nicht, weil es ist in dieser Site. Und das ist in der Technik fest verdrahtet. Das ist ein NFS. Das ist immer ein NFS. Nochmal im Detail. Ich habe gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Primary Storage kann absolut generisch ein NFS sein. Das Primäre jetzt nochmal, also nochmal zum ersten Punkt. In größeren Setups sieht man das erstaunlich häufig. Ich hatte da mal eine Zeit lang Bedenken, dass das Performance-Probleme verursachen könnte. Ich musste mich aus der Praxis von einigen Clouds ein besseres belehren lassen. Das funktioniert erstaunlich gut. Hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Es kann Direct Attached sein. Dann habe ich natürlich nicht wirklich eine HA-Fähigkeit. Es sollte clusterfähig sein, muss nicht, es sollte. DRBD, wenn ich es direkt als Block-Device einbinde, nicht so schlau, es wird komplex, weil entweder habe ich ein Active-Active-Setup oder ich habe Active-Passive über viele, viele kleine DRBD-Devices. Ich habe wieder einen administrativen Detailaufwand, den ich da eigentlich nicht brauchen kann. Ich will einen Cluster nicht mehr oder ein Cluster-Node nicht mehr persönlich kennen in so einem Setup. Ich möchte den Blick auf die ganze Infrastruktur haben und ich möchte keine Block-Devices händisch konfigurieren. Das ist Micromanagement, das der Sache nur hindert. Was ich allerdings tun kann, ich kann im Grundsetup über ein DRBD natürlich ein GFS oder ein OCFS2 draufpacken, dann habe ich wieder ein clusterfähiges Dateisystem und darauf kann ich wieder mit OVA-Dateien arbeiten. Ich kann Cluster-Dateisysteme einsetzen. Cluster-FS geht, Ich brauche dafür natürlich deutlich mehr Hardware, damit ich sinnvoll ein Cluster bauen kann. Also mehr als zwei Bricks sollte ich da schon haben. Sephrados ist ähnlich. Auch da sollte ich natürlich eine adäquate Anzahl an OSDs bereitstellen, um überhaupt A, eine Verteilung zu haben und B, eine Ausfallsicherheit. Also dass ich überhaupt Performance und Ausfallsicherheit anbieten kann, hilft es mir nichts, in jedem Knoten eine Disk mit einem OSD anzubieten. Das ist, geht nicht. Freie Skalierbarkeit am Primary Storage, jetzt mit Blick auf Cluster oder Ceph, brauche ich das überhaupt? Nee, brauche ich gar nicht. Ist nicht wirklich sinnvoll, weil ich habe Abstraktionsschichten, ich habe die Paradigmen übergelagert in CloudStack. Mein Primary Storage ist endlich. Wenn das ans Ende kommt, habe ich eine falsche Planung betrieben, weil das immer an der Größe des Clusters hängt. Packe ich einen neuen Cluster dazu, packe ich ein neues Primary Storage dazu. So funktioniert das Konzept. Wenn mir ein Primary Storage zu Ende geht, habe ich falsch geplant. Also es muss nicht frei skalieren. Natürlich ist es manchmal sinnvoll, Disks nachzustecken, aber ich sollte das Ding nicht verdoppeln oder verdreifachen müssen. Generell brauche ich besondere Features, wie zum Beispiel Snapshot-Fähigkeit im Backend oder Backup-Fähigkeit, Thin-Provisioning. Was Storage-Hersteller alles so auf ihre Roadmap schreiben, brauche ich auch nicht unbedingt. Weil auch hier bietet mir CloudStack als übergelagerte Management-Lösung ist immer so ein blödes Wort, tatsächlich klare Vorgaben, wie Backup funktioniert, wie Snapshotting funktioniert. Das Ganze wird auf Dateisystemebene abgebildet und ich habe Copy und Write im Dateisystem. Ich muss das nicht unten drunter im Storage haben. Ich muss auch nicht in dem SAN in der Ecke Backup nach außen auslagern. Dafür habe ich mein Secondary Storage. Also ich kann tatsächlich mit relativ einfachen Standardkomponenten übersichtlich und gut arbeiten. Mein Secondary Storage, genau, das wird geprimed. Das, ein Grundsetup, baut mir die Grundstruktur des Secondary Storages auf, weil ich da drin eben die schon vorhin System-VMs oder System-VMs als Images zur Verfügung stehen habe. Je nach Art des Clusters kann ich den Secondary Storage füllen mit System-VMs für Xen, KVM und gut, dafür muss man die Jungs von Citrix dann fragen, für nicht lachen, Hyper-V. Genau, das Secondary Storage, auch das muss nicht endlos sein. Auch das kann in meiner Planungsgröße der Größe eines Pods entsprechen. Das heißt, eine Vielzahl von Clustern, die eine endliche Größe haben, haben natürlich dann in Summe auch eine endliche Größe am Secondary Storage. Was ich durchaus berücksichtigen muss, das geht dann sehr ins Detail, ist natürlich dann dort eine Backup-Möglichkeit, dass diesen Secondary Storage möglicherweise nochmal wirklich offsite zu backuppen. Genau, die logische Struktur von CloudStack, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, sollte berücksichtigt werden. Ich sollte mich als Admin wirklich ein Stück weit zurücknehmen aus meiner kreativen Phase und wirklich überlegen, ob die Komponenten, wie sie angeboten werden, funktionieren. Ja, ich habe es hier noch härter formuliert. Ja, da bleiben, wo man ist. Zum technischen Setup sieht es so aus, ich habe einen Management-Node, der ist Dreh- und Angelpunkt der, ja, der ganzen Geschichte. Da ist meine ganze Voodoo-Magie eingebaut. Der kann tatsächlich nur einmal existieren oder muss nur einmal existieren. Es ist nicht notwendig, den großflächig zu clustern. Ist nicht notwendig. Ich kann mit einem Management-Node tatsächlich mehrere Data-Centers betreiben. Ich kann auch alle Data-Centers, die ich habe, damit betreiben. Ich muss da nicht mehrere haben. Ich kann ihn High Availability haben, einfach nur aus dem Grund, falls einer kaputt geht, dass ich die Management-Funktionalität, das User-Interface, die GUI, den Kunden ohne Unterbrechung zur Verfügung stellen kann. Fällt mein Management-Node aus, passiert genau eins, ich kann zu dem Zeitpunkt nicht mehr managen. Meine VMs und meine ganzen Infrastructures für die Kunden laufen natürlich weiter. HA ist ein Stück weit komplexer, aber wenn man in solchen Größen denkt, ist ein HA-Proxy eigentlich besonders komplex. Trotzdem ist ein HA-Setup dafür Luxus, braucht man nicht. Allerdings, was man braucht, man benötigt einen deutlichen, gut ausgebauten MySQL-Server und der ist nicht dabei. Natürlich nicht. Um den muss sich jemand kümmern, der sich mit MySQL auskennt. Gut, ist nicht besonders komplex, aber der sollte tatsächlich clustert sein. Mein MySQL-Server ist die komplette Datenhalte für alle Daten, die anfallen. Für Accounting-Daten, für Billing-Daten, für Management-Daten, das sind die WLANs drin registriert, das sind meine IPs drin, da ist alles drin. Wenn ich die Datenbank verliere, kann ich eigentlich Strom ausschalten. Das heißt, das ist die treibende Kraft, die Datenbank will ich haben. Da muss ich sicherstellen, dass das geht. Immer. Punkt. Auf Dateisystemebene muss ich den Management-Node nicht wirklich großflächig backuppen. Die Datenbank enthält alles an Konfigurationen. Was ich backuppen sollte, ist unter Umständen die Anbindung an über PAM oder ähnliches an Benutzerstrukturen, ob ich da an einen LDAP rangehe oder böses Wort an ein Active Directory. Im Wesentlichen reicht es, wenn DB und etc. CloudStack gesichert ist. Damit habe ich ein funktionierendes Recovery plus die Pakete, die ich für die Grundinstallation brauche. Management Node, wir hatten es vorhin schon auf der allerersten Folie im Schaubild gesehen, hat ein paar Aufgaben, erstellt eine Web-GUI zur Verfügung für alle Teilnehmer an diesem ganzen Wahnsinn. Er verwaltet die Konfiguration, sagte ich gerade schon. Datenhaltung findet in MySQL statt, darum wird sich gekümmert. Die Kommunikation mit den Switch-Komponenten ist potenziell möglich und sehr sinnvoll in geplanten Setups, damit ich die Switches nicht selbst konfigurieren muss. Also die kann ich durchaus über SNMP konfigurieren lassen. Die Kommunikation mit IPMI, nicht mit ILO, offene Standards werden da nur unterstützt. Also ich kann IPMI mit den einzelnen Maschinen, mit den Nodes sprechen, mit den Hosts. Für Reboot, die Maschine kann auch mit ein Quorumsgeber für Cluster sein. Einfach um eine zweite Sicht auf den Ausfall zu haben. Nicht im Heartbeat, nicht Low Level. Aber für die Entscheidung, ob ein Node jetzt tatsächlich tot zu schießen ist, wird der Management-Node oder kann der Management-Node durchaus sein Quorum neben den noch lebenden Node dazu packen. Kommunikation mit Agents. Jeder Node bekommt einen Agent, der wird ausgerollt über den Management-Node. Ich kann ihn auch händisch vorkonfigurieren. Deployment von Agents, was ich gerade sagte, er wird ausgerollt über den Management-Node. Ich kann tatsächlich einen Management-Node installieren, viel Blech ins Rechenzentrum stellen und einfach nur Grundsetup und SSH-Zugang geben und kann über den SSH-Zugang vom Management-Node aus einfach ein Deployment auf die ganzen Nodes geben. Die Aufgaben und Rollen, die dann haben, verteile ich später. Er enthält auch die ganzen Cronjobs und Pläne für Snapshot, alles davon findet natürlich nicht lokal statt, sondern geht immer in Kommunikation zu den entsprechenden Agents. Wird ein Snapshot notwendig von einer VM, dann ist die Kommunikation mit dem entsprechenden Host, auf dem die VM läuft, und dem Agent auf dem Secondary Storage der Punkt, wo der Management-Node dann schon raus ist. Das heißt, der Job wird ausgelagert und wird dann auf den Nodes erledigt, auf denen es auch wirklich laufen muss, auf denen es aktiv ist. Ja, das ist jetzt nichts Neues mehr, hoffe ich, nachdem ich jetzt so ziemlich alles schon kurz erwähnt habe. Wenn ich einen CloudStack starte, ja, ich brauche einen MySQL-Server, ein Cluster, stabil, gut, immer da. Ich brauche einen physikalischen Server für ein Management-Node, das kann auch eine VM sein, sollte aber dann nicht in dieser Cluster-Umgebung laufen. Ich brauche mindestens zwei Compute-Nodes. Also ich habe mal so das kleinste Setup aufgemalt, mit dem man starten kann. Darauf kann ich ein KVM oder ein Xen draufpacken. Kann auch ein VMware draufpacken, wenn man das möchte. Ich brauche einen WLAN-fähigen Switch und ich brauche IP-Konnektivität der Nodes untereinander. Damit kann ich starten. Das heißt, drei Nodes, ein WLAN-fähiger Switch, kann ich so ein Ding anfangen. hängt dann natürlich davon ab, wo ich mein Primary Storage hinpacke. Könnte auf den beiden Compute Nodes als DRBD OCFS2 drauflegen. Mein Secondary Storage, ja, ich kann für Spiel- und Bastelszenarien den NFS-Server, den Secondary Storage, auch auf den Management Node mit draufpacken. Damit habe ich alle Requirements erstmal erfüllt. So sieht dieses Dashboard aus, wenn es mal aktiv ist. Das hat noch viele, viele weitere Komponenten. Ein Punkt zum Monitoring noch. Ich sehe hier... Oh. Ja. Bitte? Ja. Ich hoffe nicht jetzt. Ich sehe hier ein paar Alerts, die erwähnt sind. Host is down, host is down, host NFS has been detected, alert state. Ich habe nur Monitoring für die Infrastruktur, wie ich sie sehe. Das Monitoring für Kunden oder für Tenants, die Kunden halten, ist nicht dabei. Aber das sollte es meiner Meinung nach auch nicht sein, weil ich verkaufe keine Hosts oder ich vermiete, verleihe, wie auch immer, ich gebe keine Hosts raus, sondern ich gebe Infrastruktur raus. Da ist ein Switch dabei, da ist ein VPN dabei, da sind Hosts dabei, da sind Services dabei, ist einfach alles. Und das ist eine Größe, wo ich sage, in so einer Infrastruktur muss man ein Monitoring integrieren, wenn ein Monitoring in einer Infrastruktur notwendig ist. Das ist einfach dann Sache entweder des Admins, der die Infrastruktur inhaltlich betreibt, oder es ist ein Auftrag, da ein Monitoring mit reinzupacken. Aber ich habe so eine hohe Abstraktion drin, dass ich unter Umständen nicht mal Einfluss auf die verwendeten IP-Kreise der Infrastruktur von Betreibern habe, die das Ganze dann laufen lassen auf meiner Plattform. Das heißt, sinnvollerweise richtet da jeder sein eigenes Nagios, Isinga, CheckMK, OMD, however ein. Jo. Ich hoffe, es hat ein bisschen einen Blick gezeigt und 1000 Fragen offen gelassen. Mir ist gesagt worden, dass es hier keinen Moderator gibt. Ich soll die Fragen doch direkt selbst beantworten lassen und stellen. Aber ich glaube, ich habe nicht mal ein Mikro hier. Hat jemand Fragen? Bitte.
Ja.
Ich wiederhole die Frage nochmal für die Aufzeichnung. Die Frage ist, muss VMware mit vSender oder vSphere betrieben werden? Wo läuft die Kommunikation? Und ich habe es in Anführungszeichen gepackt. Anführungszeichen, weil wir auf Linux-Tagen sind und einfach Linux ist. Die Kommunikation findet mit der Basis-API von VMware statt. Das heißt, die API, an die auch vSphere andockt. Und es läuft dort ein Agent auf dem System selbst. VMware hat eine nicht so günstige Integration dafür. Ich brauche den vSphere nicht mehr. Ich kann ihn verwenden, ich muss ihn nicht verwenden. Bei Xenserver sieht es ähnlich aus. Xenserver kommt ja mit einer ähnlichen Xensender-Applikation daher, wo ich tatsächlich Host- und Cluster-Management betreiben kann, ähnlich wie in vSphere. Das sollte ich dann auch sein lassen. Es würde noch funktionieren, ich kann Detailkonfigurationen vornehmen, aber ich sollte mich davon verabschieden, ich sollte Konfiguration tatsächlich dann eine Ebene höher machen. Ich sollte eher Vorgabe für Konfiguration definieren und die Konfiguration im Detail den Agents überlassen. Aber möglich ist es. Mhm. Ref, mit Ref meinen Sie was? Ach so, das habe ich unter dem Begriff so noch nicht gehört. Richtig. Auch hier die Frage jetzt wieder, wie ist es bei KVM und Ref, Red Hat Enterprise Virtualization Plattform heißt das, glaube ich. Auch da ist es so, ich sollte nicht die Management-GUI verwenden, die dort dabei ist, sondern ich sollte den Agent aufspielen. Und ich kann die Management-GUI verwenden, um einen Blick drauf zu werfen. Vielleicht gibt ihr mir spontan Informationen, die ich gerade dort einfach, weil ich sie kenne, bequemer finde. Ich kann sie nehmen, aber ich sollte nicht mit zwei Köchen in der Suppe kochen. Es ist technisch möglich, es hindert mich niemand dran, aber ich sollte tatsächlich die Finger dann von dem kleinen Management lassen. Jo, noch Fragen? Bitte. Mein letzter Wissensstand ist, MySQL ist tatsächlich ein Fixum. Der SQL-Dialekt, der gesprochen wird, ist sehr rudimentär. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf einem Postgres genauso funktioniert. Ich hatte bisher nicht die Möglichkeit, in größeren Szenarien Experimente damit zu machen und ich habe es mich ehrlich gesagt dann auch nicht getraut. Eine MariaDB wird definitiv funktionieren und das wäre auch meine Wahl, weil da einfach die Lizenzen, ja, es ist sympathischer und schöner, ja, absolut. Wir selbst haben versucht, Sicherheit-Checks zu machen. Es ist vermessen zu sagen, in einer so großen Infrastruktur schnelle und einfache Sicherheitschecks zu machen. Klar, die üblichen Pentests, ja, logisch. Worauf ich mich im Wesentlichen verlasse, ist bei Apache Cloud Stack ist ein wahnsinnig gut gepflegter Bug-Tracker, wo alle, ja, auch Sicherheitsprobleme, die auftauchen, relativ schnell gefixt werden. Das Schöne daran ist, die Agents sind davon in der Regel nicht betroffen. Die Agents nehmen die Aufgaben von der Management-Node und es reicht üblicherweise, die Management-Node zu updaten oder zu patchen, weil die schickt, wenn Sicherheitsprobleme auftreten, einfach, ja, sicherheitsrelevante Befehle an die Agents, die dann unter Umständen anders formuliert sein sollten. Ja. Hallo. Ja, noch Fragen im Publikum? Ja? Genauso, System VMs kann ich tatsächlich im laufenden Betrieb kicken. Das machen die Agents auch, wenn tatsächlich ein Update verfügbar ist. Ich fange mal ein Stück weiter unten an. Die System VMs sind definiert im Secondary Storage. Dort liegen die als OVA bereit. Und die kann ich direkt von CloudStack Apache.org beziehen. Wenn es Updates gibt, bekomme ich dort keine Patches, sondern ich bekomme neue OVA-Sets. Das ist einfach sinnvoller, weil es bei denen in der Buildchain läuft. Wenn ich neue OVAs bereithalte, reicht es zu dem Zeitpunkt tatsächlich einfach nur entweder das OVA-Update anzustoßen. Also das ist in meinen Templates, in der Sicht der Templates, also ich habe hier noch eine Sicht für Templates, sind die OVAs verfügbar, die System VMs mit ihrer Version und ihrer Basis. Wenn ich die einfach zerstöre oder zerstören lasse, dann sind die sofort wieder da und kommen aus dem Secondary Storage von einem neuen OVA und ich habe den Patch drin. Das ist natürlich disruptive, also damit habe ich für erfahrungsgemäß 3-4 Sekunden einfach den Betrieb von dieser System VM zerstört. Oder, ja. Auf den System VMs läuft als Basis in der Regel ein Debian oder ein CentOS. Die sind, vielleicht noch ein Wort dazu, ein Stück weit gesichert. Die stellen mir auch die Möglichkeit von VNC Connect zur Verfügung, wenn ich das möchte. Es ist ein bisschen tricky, als Root SSH auf die System VMs zu kommen. Ist meistens auch nicht, naja, muss man nicht. Zum Nachgucken ja, zum Verändern würde ich eher die Templates verändern als direkt die Maschine. Jo. Ich glaube, ich bin am Ende der Zeit und stehlen Sie den nächsten. Dankeschön.